Wir haben ja schon seit einiger Zeit zum Thema Gebet lehren. Darum gehen wir heute nochmal weiter zum Thema Gebet und das nächste Mal auch noch. Heute geht es um das, was ich immer schon angekündigt habe, das Gebet in Gemeinschaft. In der Bibel findet man nämlich verschiedene Gebetsarten und Verheißungen und eben auch, dass die Gemeinde dort miteinander gebetet hat. Manchmal steht sogar ein bisschen dabei, was sie gebetet haben. Und auf jeden Fall ist es gut und richtig und wichtig, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammenkommen, ob als Skype oder dann wieder direkt im Hauskreis, dass wir immer wieder auch miteinander beten. Das ersetzt natürlich nicht jetzt das Gebet alleine, das ist sowieso oberste Priorität. Aber das Gebet in der Gemeinschaft ist mit Sicherheit auch ein wichtiges Element, wo der Herr schon seinen Schwerpunkt da drauf legt. Jetzt habe ich da mal aus der Apostelgeschichte ein paar Verse, die das einmal belegen, dass man in der Gemeinschaft beten soll, weil wir brauchen immer eine biblische Grundlage oder eine Verheißung oder einfach, dass wir wissen, es ist abgedeckt von der Bibel her. Es ist Apostelgeschichte 1, 13 bis 15. Und als sie, die Jünger, hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Also jetzt sehen wir, die Apostel und dann auch noch einige Frauen und auch die Mutter von Jesus und seine Brüder, sie waren dabei. Also Jesus hatte auch leibliche Brüder, die waren mit dabei. Und insgesamt so circa 120 Personen. Und da heißt, sie verharrten einmütig im Gebet. Das ist eine wichtige Aussage. Die waren einmütig im Gebet, also die waren nicht zerstritten und einer so und der andere anders, sondern die waren einmütig im Gebet zu ihrem himmlischen Papa. Ein Beispiel. Dann das zweite ist die Diakonenwahl, Apostelgeschichte 6,4. Wir, also die Apostel, werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also die haben mal gesagt, wir brauchen mehr Zeit, dass wir miteinander beten oder dass wir beten und können nicht gleichzeitig die Tische bedienen. Und deshalb haben sie dann Diakone, weise, vernünftige Leute ausgewählt, die dann die andere Arbeit übernommen haben, damit sie freigesetzt zum Gebets- und Predigtdienst wurden. Wieder ein Beispiel, Apostelgeschichte 12,5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also der Petrus war im Kittchen wegen der Verkündigung des Evangeliums. Und die Gemeinde, die erste Gemeinde dort in Jerusalem, haben ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott gemacht. Also vielleicht der Gebetsabend oder Gebetsnacht. Ich weiß es ja nicht, wie lange das anhaltend war. Auf jeden Fall schon so lange, dass sich was tut. Und was hat dann Gott getan? Man kann es ja nachlesen. Gott hat dann seinen Engel gesandt, hat den Petrus von seinen Fesseln, den Schellen befreit und hat die Gefängnistüren geöffnet. Der Petrus ist rausmarschiert und hat nicht einmal gemerkt so richtig, dass er rausmarschierte. Er hat gemeint, er träumt es, aber in Wirklichkeit war er tatsächlich aus dem Gefängnis befreit. Und die Türen, die sprangen einfach auf. Das sind alles so Beispiele, diese Übernatürlichkeit Gottes oder wenn Engel auftreten, dann kommt Übernatürliches hervor. Und warum ist hervorgekommen? Weil die Gemeinde das nicht akzeptiert hat, dass jetzt der Petrus da eingesperrt ist. Also die haben auch vielleicht das Motto gehabt, Niederlagen werden nicht akzeptiert. Und Gottes Gnade ist immer größer als das Problem. Sie wussten, wer ist Gott und was der kann und haben eben so gebetet und der Herr hat das Gebet beantwortet mit dem Dienst des Engels. So, das letzte Beispiel ist dann noch Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Da haben sie gebetet, weil sie wurden auch bedroht. Sie sollten nicht mehr das Evangelium verkünden. Das war den hohen Herrn ein Dorn im Auge. Und dann haben sie gebetet und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also die Drohungen hatten den Hintergrund, sie sollen aufhören, das Evangelium von Jesus zu verkünden, dass dann eine Aufruhr entsteht, so ungefähr. Und sie beteten, Herr, gib uns Freimütigkeit zu reden. Sie haben nicht gebeten, Herr, mach, dass die Drohungen aufhören, sondern sie haben gebetet, gib uns Freimütigkeit, dass wir trotzdem reden. Und natürlich, dass der Herr seine Hand dazu ausstreckt, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen im Namen des Herrn Jesus zur Bestätigung, dass das Evangelium von Jesus die Wahrheit ist. Und während dem Gebet hat sich sogar die Städte, wo sie waren, welche das war, weiß ich jetzt nicht, in jedem Fall hat sich dort das Haus oder der Boden unter ihren Füßen bewegt und der Heilige Geist hat sich da gezeigt und hat ihnen auch das gegeben, dass sie mit Freimütigkeit Gottes Wort verkünden. Und das sind so Beispiele jetzt rein aus der Apostelgeschichte, weil da kann man das am besten sich rausziehen. Aber dann stellt sich jetzt die Frage für uns, warum Gemeindegebet oder warum Gebet in Gemeinschaft? Reicht es nicht, wenn wir so jeder für sich alleine so betet? Also ich kann sagen, es ist aus dem Grund, weil wenn gesalbte Gläubige sich zum Gebet versammeln, dann verstärkt sich die Salbung, die Kraft natürlich dementsprechend. Da kann man fast sagen, es wird eine Multiplikation, nicht bloß eine Addition, sondern ich glaube, dass sich das sogar multipliziert, wenn gesalbte Gläubige sich zusammen in Einheit zum Gebet zusammentun und entsprechend auch beten. Aber da ist die Voraussetzung, dass die sich da treffen, die sich versammeln, vereinen, dass sie wirklich auch gläubig sind, nicht religiös, wenn so tun, und dass sie gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Das setze ich jetzt einfach einmal voraus, weil andere Leute, so religiöse Leute, wenn du in diesen Kreis drin hast, dann kann das eigentlich nicht gerade so gut gehen. Es kann passieren, dass das die ganze Salbung eigentlich eher dämpft, als dass es multipliziert. Das ist natürlich kontraproduktiv. Also religiöse Leute, so richtig religiöse Leute, die eigentlich gar nicht wiedergeboren sind, die sich nur so gläubig stellen oder meinen, sie sind gläubig. Ich sage mal in der Bildersprache, die haben oft einen ganzen Koffer voll religiöser Wahrsagegeister oder Zaubereigeister und Manipulation dabei. Das passt dann nicht dazu. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen, wenn sich Christen zum Gebet treffen, dass sich auch die Richtigen treffen. Dass sich da die Salbung dementsprechend multipliziert und verstärkt. Wenn die religiösen Leute mit ihren manipulativen Geistern, die wollen dann die Gebetsrichtung in andere Richtungen als der Heilige Geist lenken. Die versuchen, das Ruder in die Hand zu nehmen und das ganze Ding irgendwie in eine andere Richtung zu bringen. Was vielleicht nicht einmal so augenscheinlich so als schlecht erscheint, weil es gibt ja genug Sachen, wo man vielleicht beten könnte. Aber wenn der Heilige Geist nicht mehr die Richtung vorgibt, dann ist das ein Problem. Dann dämpft es die Salbung oder vertreibt den Heiligen Geist, der auf dieser Versammlung ist. Und da muss man dann einfach schon ein bisschen Obacht geben und das korrigieren und sauber halten. Aber wie gesagt, wie man das hört in der Apostelgeschichte, die ersten Jünger, die waren zu 100%ig Gläubige, richtig Gläubige, weil erstens gab es da noch keine so komische Christen, die sich dann Christen nennen, aber nicht Christen sind. Da gab es ja dann die Gesetzesleute und die Christen. Und da war schon eine ganz schöne Kluft dazwischen. Und da haben sich dann auch diese Geistesgaben extrem manifestiert. Und wir wollen dahin, dass sich das wieder so manifestiert, dass sich das wiederholt oder, wie man manchmal sagt, dass die Apostelgeschichte fortgesetzt wird. Und darum sollen wir lernen, in einer Versammlung, in Gemeinschaft eins zu sein und miteinander zu beten. Ich denke, dass uns das schon motivieren kann oder soll, auch so wieder gemeinschaftliche Gebetsversammlungen abzuhalten. Wenn wir uns erinnern an unsere erste Gemeinde, wo wir früher waren, in den 90er Jahren, Da gab es ja schon regelmäßig Gebetstreffen. Da gab es Gebetsabende, da gab es ein Gebetsfrühstück. Da gab es ganze Gebetsnächte oder auch die Leitertreffen waren stark mit Gebet besetzt. Und sogar während dem Gottesdienst sind Leute aufgestanden und haben dann einmal einfach ein freies Gebet gesprochen. Okay, das ist immer ein bisschen ein Risiko, weil da könnte sich so ein religiöser Vogel dann auch profilieren wollen. Aber gut, das Risiko muss man eingehen. Man kann nicht immer alles kontrollieren, aber der Heilige Geist ist ja dann dafür da. Und damals kamen natürlich auch viele Leute zum Glauben und wurden auch freigesetzt. Also diese Gebetszeiten, die waren ja nicht so, Hauptsache wir haben gebetet, da ist dann auch schon was dabei rausgekommen. Ist eigentlich schade, dass das alles wieder so sich verlaufen hat oder ja, einfach in den Bach runtergegangen ist. Heutzutage hört man nicht mehr so viel von solchen Gebetsversammlungen und oft sind es, wenn was ist, dann auch mit religiösen Leuten durchsäuert. Und das, wie gesagt, das dämpft das Ganze, das passt einfach dann nicht. Lieber ein paar weniger, aber vollgeistes und sauber, als wie, dass man sagen kann, ja, wir waren da gleich 100 Leute oder 120 Leute wie damals, das ist ja super. Sicherlich ist es gut, aber lieber 20 Leute, die richtig vollgeistes sind und sauber sind vom Glauben her, dann glaube ich, ist mehr dabei ausgerichtet. Okay, dann, wenn wir da jetzt mal die Praxis ein bisschen anschauen, wie so eine Gebetsversammlung ablaufen kann oder was so die wichtigsten Punkte sind, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also eins ist so, dann beten halt alle gleichzeitig. Warum nicht? Die Leiterschaft gibt ein Thema vor und alle beten zu diesem Thema. Also alles okay. Gibt da die zweite Version, dass dann einer betet und die anderen hören zu und stimmen dem zu oder beten gleichzeitig in neuen Sprachen mit. Ein Sprachengebet ist sowieso eine wichtige Sache im Gemeindegebet, weil da fällt dir vielleicht einmal kurz nichts ein, dann kannst du diese Pause mit Sprachengebet überbrücken und gleichzeitig inspiriert dich das Sprachengebet wieder zu einem Gebet mit Verstand. Man kann auch in so einem Gebetsabend sagen, jetzt machen wir einfach eine längere Zeit, wo alle gleichzeitig zusammen in neuen Sprachen für eine bestimmte Sache beten. Also es ist wirklich das Sprachengebet, das wird immer ein bisschen so vernachlässigt oder als weniger wertvoll erachtet. Aber das ist ein ganz großer Irrtum. Umsonst gibt der Heilige Geist nicht sofort, wenn man ihn empfängt, diese Gabe. Das ist eine super Gabe und aus dem heraus können viele andere Gaben sich dann freisetzen oder entwickeln. Oder Gebetsrichtungen vorgegeben werden oder Offenbarungen kommen, was Sache ist oder was im Geist jetzt bereits passiert ist oder wie man und für was man genau beten soll. Da hat das Sprachengebet schon eine ganz zentrale Funktion. Man kann auch, oder soll man vielleicht sogar auch in solchen Gebetstreffen einmal eine Zeit stille sein. Man muss nicht immer bloß plappern und immer bloß reden und immer bloß, so gut es ist, aber vielleicht auch einmal eine Zeit stille sein, um zu hören, was der Herr sagt oder einfach einmal zu hören drauf, bis ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit oder irgendeine Mitteilung von unserem Heiligen Geist kommt. Er will ja mit uns zusammenarbeiten und wenn wir ihm nicht den Raum geben, dass wir einmal zuhören, dann kann er uns schlecht was mitteilen. Darum ist es auch wichtig, immer mal ein bisschen wieder zu hören. Man kann auch mal zwischendurch wieder Lobpreis machen oder auch eine Kurzpredigt machen, weil die Leute dann wieder ein bisschen ermutigt werden oder wieder aufgelockert wird, weil es kann ja passieren, dass der eine oder andere in solchen längeren Gebetszeiten müde wird und das soll ja nicht so sein und wenn dann wieder Lobpreis ist, dann wird man wieder ein bisschen wachgerüttelt, der Kreislauf kommt wieder ein wenig in Schwung und darum ist es einfach wichtig, wenn man das ein bisschen lockert. Natürlich dürfen auch einmal wieder Pausen eingelegt werden, wo man sich dann mit den Geschwistern auch so mal unterhalten kann oder über irgendwas diskutieren kann oder reden kann oder ja, Gemeinschaft unter Gleichgesinnten ist einfach gut. Darum ist so ein Gebet der Gemeinde in Gemeinschaft schon auch ein Riesenvorteil. Wie gesagt, damals, das waren dann schon oft einmal ganz interessante Abende. Das war dann auch mal die Gebetsnächte da, das waren dann in so einem Ferienhaus, wo sich die Leute da getroffen haben zum Gebet und dann in die Nacht durch, zu bestimmten Zeiten waren die dran, zu anderen Zeit waren die anderen wieder dran, sodass einfach ein anhaltendes Gebet, wie die Schrift es sagt, ein anhaltendes Gebet durchgeführt werden konnte, ohne dass nicht die Leute dann überlastet oder eingeschlafen wären. Okay, man hat es damals auch so gemacht und ich finde es gut, wenn jetzt mehr Leute sind, dass man sich dann in kleine Gruppen wieder nochmal aufteilt mit 3, 4, 5 Leuten oder 6 Leuten, die dann zu bestimmten Themen ins Gebet gehen. Also jetzt nicht denken, ja, Hauptsache du bist jetzt gebetet, sondern es soll schon ein ernsthaftes, intensives Gebet sein für diese Sache, damit auch was dabei rauskommt. Und wenn man solche Gruppen bildet, macht es Sinn, dass man vielleicht halbe-halbe erfahrene Leute, also aus der Leiterschaft eher, und Anfänger ein bisschen mischt, weil erstens ist eine Führung da und zweitens können die, die nicht so lange schon im Glauben sind, von den anderen was lernen und ermutigt werden, auch mitzubeten, nicht bloß einfach mit dabei zu sitzen, sondern auch mitzubeten. Man hört, wie die anderen beten, man kann sich da einklinken, man kann mal leise mitbeten, man kann sich auch dann einmal seine Unsicherheit, seine Ängste und Schüchternheit überwinden und dann auch einmal laut in einer kleinen Gruppe beten. Das ist eigentlich nur eine Gewohnheitssache. Ich weiß, dass das am Anfang nicht ganz so einfach ist, weil man es nicht gewohnt ist und weil man ja, das einfach, weil es einem komisch vorkommt, wenn man jetzt da auch was sagt und vielleicht denkt man sich, ja, was könnten jetzt die anderen sich denken, wenn ich da was falsch sage. Aber genau das ist der Schlicht des Teufels, dass man ja nichts sagt, weil ein nicht gesprochenes Gebet bewirkt halt nichts. Aber ein richtiges Gebet, ausgesprochen, das bewirkt einfach was. Und der Feind ist gemein und er möchte die Christen mundtot machen. Ich habe es letztes Mal erst gesagt. Und lass dich nicht mundtot machen. Weil mundtot, wenn du gemacht bist, dann bist du sozusagen entwaffnet worden. Weil deine Waffe, das zweischneidige Schwert, das kommt aus deinem Mund. Und wir Christen sollen nicht mundtot, uns nicht mundtot machen lassen vom Satan, aus welchen Gründen auch immer. Ob das Angst oder Schüchternheit oder Minderwertigkeit ist, ich kann ja das Beten nicht, oder der Stolz, der versteckt, der sagt, ja, wenn ich jetzt was falsch mache, ja, wie stehe ich denn dann da? Also, kann der mich blamieren oder so? Nein, der kannst dich nicht blamieren. Und selbst wenn jemand einmal korrigiert wird, dann ist es nur zum Vorteil. Und nicht, hey, du kannst das nicht, bist jetzt Staat oder so. Das mag es in der Welt geben, aber in solchen Gruppen mit Sicherheit nicht. Und wenn man da mal einen Fehler macht, dann fällt einem nicht gleich der Stein aus der Krone. Und es kommt schon gar nicht auf die schöne hochdeutsche Formulierung des Gebets an, weil der Herr nicht auf die äußeren Dinge schaut, sondern auf den, sage ich wieder, den Sound des Herzens. Der glaubende Sound des Herzens, der ist es, der Gottes Gehörgang, Gottes Herz erreicht. Also denk nicht da lang drüber nach, sondern bete einfach. Nimm dir deinen Mut zusammen und bete mit, was halt einfach vorgegeben ist oder wie der Heilige Geist dich inspiriert. Lass dich nicht entwaffnen, indem dass du vom Satan mundtot gemacht wirst mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Das gilt auch für dich im Privaten, in deinem Alleingebet. Lass dich nicht mundtot machen, sondern bete und sprich und nimm Autorität mit Worten ein über die Feinde, die dir entgegenstellen, und schlag sie in die Flucht mit dem Schwert deines Mundes. Ja, und so ist es in der Gemeinschaft, dieses Beten. Und ich habe es erlebt und auch viele andere auch. Man wird selber in diesen Gebetsabenden dermaßen voll Heiligen Geistes und Kraft erfüllt. Es tut einfach gut. Man betet nicht bloß irgendwie für andere Dinge und selber hat man nichts davon. Im Gegenteil, man wird auch selber sehr stark erfüllt und ermutigt und ja, und auch vielleicht mal geheilt oder freigesetzt. Das ist einfach gut. Und was auch oft passiert ist, dass dann in der Gruppe füreinander gebetet wurde und da der Heilige Geist sich mit Worten der Erkenntnis gezeigt hat. Und das ist einfach prima. Und die Leute lernen sich besser kennen, gewinnen gegenseitig mehr Vertrauen und eine Einheit wird immer besser. Und wenn Einheit stärker ist, ist auch die Salbung stärker. Das muss man einfach so sehen können und wissen. Und wenn natürlich da in solchen Gruppen irgendwelche Konflikte entstehen, weil jemand was Falsches gesagt hat oder so, dann muss halt ein Leiter hinzugezogen werden und dann wieder das Ding zurechtgerückt werden. Das kann man nicht ausschließen, weil ja, der Feind schläft da nicht, möchte gerne Probleme schüren. Oder wenn eben ein religiös Getarnter eingeschlichen hat, der wo dann sein Zeug reinschleusen möchte, dann können eben so, solche Dinge auch auftauchen. Da muss man dann irgendwo das korrigieren oder einen Stopp reinhauen. Und wie gesagt, lieber sind ein paar Leute weniger, als wie wenn rebellische, unbelehrbare, religiöse Leute da dabei sind. Das passt nicht, stört die Einheit, dämpft den Geist und so soll es nicht sein. Okay, also Gebet in der Versammlung, in der Gemeinschaft ist eine wichtige Sache. Ersetzt natürlich nicht dein persönliches Gebet im Kämmerlein, wie Jesus gesagt hat. Das ist die Priorität Nummer eins, das kann man jederzeit machen, jeden Tag machen. Gemeinschaftliches Gebet eben nicht. Darum muss man es so sehen, dass das Gebet für sich im Kämmerlein die Priorität Nummer eins ist. Aber das andere in der Gemeinschaft soll auch nicht vernachlässigt werden. In der Gemeinschaft, wenn wir beten, dann ist es schon so, dass man vielleicht ausdauernder ist. Wenn du alleine betest, kann es sein, ja, jetzt 5 Minuten, dann bist du mit deiner Liste sozusagen durch, was du beten willst oder bekennen willst. Und in der Gemeinschaft, da tut halt einer den anderen dann doch wieder ein bisschen inspirieren, ein bisschen motivieren und anleiten. Da ist es so eine Stunde ganz schnell rum. Und wenn man dann in der Gemeinschaft so ein anhaltendes Gebet macht, dann kann man auch mal Durchbrüche in der geistlichen Welt bekommen, die man vielleicht alleine nicht unbedingt gleich so schaffen würde. Wie gesagt, das ist zwar nicht das viele Reden, das Plappern, das Ausschlaggebende, das wissen wir ja, aber wenn mehrere zusammen sich unterstützen, die Salbung sich multipliziert, einer den anderen motiviert und seinen Glauben gegenseitig aufbaut oder anfacht, dann ist einfach das wirkungsvoller. Und wenn das einen Glaube schon am Kippen ist, weil er überhaupt keinen Fortschritt sieht in seinem Problem und das Problem schon ziemlich extrem ist, ja, dann ist es ja gut, wenn ein anderer ihm dann Unterstützung gibt mit seinem Glauben und der Erste dann seinen eigenen Glauben dann doch wieder ein bisschen nach oben ziehen kann. Darum ist so eine gemeinschaftliche Sache schon ein Riesenvorteil, weil eben der Glaube des anderen hilft ihm dann wieder auf die Beine. Er hat wieder mehr Mut und mehr Drive, trotzdem im Gebet dran zu bleiben, den Herrn vielleicht einmal zu bestürmen, weil die Notlage dementsprechend groß ist und dass einfach dann auch eine Antwort von Gott kommt. Vor allem eben diese Zunahme der Salbung in der Gemeinschaft, das ist schon ganz ein wichtiger Punkt. Und das darf man einfach da schon in Anspruch nehmen, wenn sich die Gläubigen, die Gesalbten treffen, dass da einfach auch mehr vorwärts geht. Es gibt noch eine Schriftstelle, jetzt mal ein bisschen zum Abschluss von dieser Lehre. Das ist 2. Chronik 7, 14. Da geht es auch um Gebet, aber ich habe jetzt einmal das in Klammern gesetzt aus diesem Vers, das was mehr alttestamentlich ist, weil ich gehe jetzt davon aus, wenn sich die Neutestamentlichen treffen, dass es nicht unbedingt mehr um die bösen Wege und um die Sünden geht, weil die Gerechtigkeit von Jesus erstens da ist und zweitens von innen heraus die Heiligung stattgefunden hat. Ich gehe jetzt einmal von dem Punkt aus, aber trotzdem dieser Vers, wenn er sagt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht, dann werde ich vom Himmel her hören. Und das ist schon eine feine Sache, wenn man das so liest. Also wenn sein Volk, Gottes Volk und wir, die Gläubigen, auch neutestamentlich, wir sind Gottes Volk, Gottes Kinder und über uns ist sein Name ausgerufen, wir sind auf seinen Namen ja getauft. Und wenn wir uns demütigen, und da ist nicht diese komische religiöse Demut gemeint, oh, ich armer Sünder und mit Sacktuch und Asche. Nein, Demut ist eigentlich das, dass man sich hinwendet zu Gott, um seine Hilfe und sein Eingreifen zu erbitten, weil man es selber nicht schafft oder weil man selber keine Lösung für das Problem hat. Das ist diese Form von Demut, die im Neuen Testament eigentlich die richtige ist und im Glauben sich an Gott wendet und an Jesus und sich beruft auf das Evangelium und das Erlösungswerk, dann ist es die neutestamentliche Demut. Auf das setzt man dann seinen Glauben, seine Hoffnung. Eben, und wenn sie beten und suchen sein Angesicht, wenn wir im Gebet wirklich zu ihm kommen und nicht schon, ja, wie gesagt, jetzt haben wir mal gebetet, so ein intensives Gebet, dann heißt es hier, dann werde ich vom Himmel her hören. In diesem Vers heißt dann weiter, und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also das war dann Gebet, um ihr Land zu heilen. Das ist ein Thema, da werden wir jetzt vielleicht demnächst oder heute noch einmal miteinander einfach einmal in die Praxis gehen und beten für unser Land oder die Regierenden, weil das heißt halt einfach, dass wir beten sollen für die, die in Hoheit sind. 1. Timotheus 2, ab 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also vor allen Dingen soll gebetet werden für die, die in Hoheit sind, für Könige. Also einen König haben wir heute nicht mehr, wir haben heute eine Bundesregierung oder Landesregierung. Für die soll gebetet werden, sagte der Paulus ganz deutlich, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Weil wenn die Politik und die Regierung und das ganze öffentliche Leben ins Chaos verfällt, dann ist es für uns Christen, die wir hier noch auf der Erde sind, auch nicht unbedingt eine angenehme Sache. Und es ist so eine Anweisung, dass wir da beten sollen. Und wenn du dir vorstellst, zu der Zeit hat der Paulus das gesagt, damals haben die Römer über das ganze Gebiet dort geherrscht. Und da war es mit Sicherheit ganz wichtig, dass für die Leute gebetet wurde, dass da anständig zu leben war. Und das ist angenehm vor unserem Heiland Gott. Es will der Herr, dass wir dafür beten, dass wir uns da eins machen. Wir sollen als Christen Salz sein auf dieser Erde. Wir sollen da eintreten und Gott wird das Land heilen. Gott wird es tun. Und wenn wir beten, und jetzt, wo die Wahlen vor der Tür stehen, ist vielleicht dreimal wichtig, dass wir wieder eine gute Regierung bekommen mit weisen Leuten. Und da muss der Herr schon noch gewaltig eingreifen, weil das ist Tohuwabohu, was jetzt da so abgeht, das ist auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und vielleicht, wenn wir jetzt dann Lobpreis machen, dass wir dann schon mal in die erste Praxis gehen und gemeinsam jeder, auch noch ohne Mikrofon, weil einfach einmal jeder dann ins Gebet geht für diese Wahlen, die wir jetzt dann haben, die Bundestagswahlen. Und wir wollen, dass der Herr die besten Leute, die zur Verfügung sind, in den Bundestag hineinbringt. Und das kann er machen. Also bei Gott ist alles möglich und wir sollen dafür einstehen. Das ist unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt.
Danke, Papa, du bist Gott, der Lebendige. Du bist der, dem alle Dinge unterstellt sind. Du bist der, dem nichts unmöglich ist. Du bist unser himmlischer Papa, unser Gott. Und du bist für uns. Wer soll gegen uns sein? Wer sollte gegen uns aufstehen? Man spreche jede Zunge schuldig im Gericht, die sich gegen uns erhoben hat. Und keine Waffe, die sich gegen uns gerichtet hat, wird erfolgreich sein. Weil der Herr ist unser Schild, unsere Burg und unsere Festung. Frei von der Sünde, frei vom Gesetz. Zur Freiheit hast du uns frei gemacht. Danke, Jesus. Halleluja. Alle Lasten auf dich geworfen. Du trägst unsere Lasten. Das Joch, das du uns gegeben hast, ist leicht und ist sanft. Danke, Jesus. Halleluja. Mit dir, Jesus, sind wir mehr als Überwinder. Wir sind nicht bloß Überwinder, sondern mehr als das. Mehr als Überwinder. So überwinden wir weit mehr als diese Schrift durch den, der uns geliebt hat. Und du hast uns geliebt und du liebst uns immer noch. Und in deiner Liebe überwinden wir. Wir überwinden die Welt. Wir überwinden die natürliche Ebene. Wir überwinden weit mehr durch dich, Jesus, als wir uns erdenken und erbitten können. Und so preise ich dich, Jesus. So preise ich dich, Jesus. Und wir erheben deinen Namen. der über uns ausgerufen ist. Wir erheben den Namen Jesus, auf den wir getauft wurden. Wir erheben den Namen Jesus über unser Land. Wir erheben den Namen Jesus über den Regierenden und über diesen Bundestagswahlen und den ganzen Wahlkampf und dem, was hinterher Regierungsbildung ist. Wir erheben deinen Namen, Jesus, und wir sagen, dein Wille soll geschehen. Wir sagen, Jesus, greif du ein, Jesus. Greif du ein, Jesus. Weil der Vater hat dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und wir sagen, Jesus, greif du ein. Sende deine Engel. Sende dein Wort aus über unserem Land, über diese ganzen Nationen Deutschland. Ja. Dass dein Wort erschallt. Und dass das Evangelium wieder bestätigt wird. Mit Zeichen und Wundern macht Taten, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir sorgen uns nicht, Jesus. Wir geben alles dir. Wir schauen auf dich, Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du sorgst für mich, Herr. Du sorgst für uns, Herr. Damit wir ein ehrbares, ein ruhiges und ein friedliches Leben führen können, Jesus. Sorgst du für uns, Herr. Für gute Regierungsleute in Deutschland oder in Europa, wo immer die mit wir uns zu tun haben, Herr. Dass dem Evangelium Freiraum geschenkt wird. Preise dich, Jesus. Preise dich, Jesus. Du bist der Herr, du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und all diese Menschen, die in Hoheit und in Regierungsgewalt sind, sie müssen ihre Knie beugen vor dem König der Könige. Müssen ihre Knie vor Jesus beugen. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Herrlichkeit sich auf uns legt. Ich danke dir, Jesus, dass deine Herrlichkeit über uns kommt. Preise dich, Jesus. Deine Herrlichkeit breitet sich jetzt aus. Über jeden Einzelnen von uns setzt es frei, die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Halleluja. Dein Blut ist der Sieg, der religiöse Nebel ist beseitigt. Die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus. Die Herrlichkeit legt sich auf uns. Große Herrlichkeit. Jesus, mit dir in Gemeinschaft. Dir und dem Geist Gottes in Gemeinschaft. Halleluja. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass die Herrlichkeit auf uns ist. Halleluja, Halleluja. Die Herrlichkeit ist auf uns. Die Herrlichkeit ist auf uns. Die Herrlichkeit ist auf uns. Gottes Herrlichkeit ist auf uns. Bricht jedes fremde Joch. Die Herrlichkeit bricht jedes fremde Joch. Die Herrlichkeit fließt durch uns. Halleluja. Die Herrlichkeit fließt durch uns in diese Welt, in diese Nation hinein. Halleluja. Danke, Herr. Wir sagen mal Danke, Jesus, für die, die in Regierungsgewalt sind, die in Hoheit sind, die irgendwo wichtige Ämter und Positionen innehaben. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für unser Land, wir danken dir für unsere Regierungen. Wir danken dir, Herr, für das Ganze rundherum. Und wir preisen dich, Jesus, dass du das, ja, dass du das noch besser machst, Herr, dass du das in die richtige Reihe bringst, Herr. Wir preisen dich, Jesus, dass diese Bundestagswahlen eine erfolgreiche Sache werden für unser Land. Weil du eingreifst, Herr, weil wir auf dich schauen, weil wir auf dich vertrauen. Auf den obersten Regierenden, denn der bist du, Jesus. Du bist der oberste König. Und du setzt irdische Könige ein und du setzt sie auch ab. So steht es geschrieben und genauso bist du, Herr. Und du hast den Regierenden das Schwert gegeben, heißt es, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Herr, da wo das Recht und Ordnung missbraucht wurde, da bitten wir, Herr, um dein Eingreifen, dass es wieder zurechtgerückt wird, dass die staatliche Gewalt wieder Ordnung, für Ordnung sorgt, dass es alles wieder sauber übergeht, Herr, dass die Betrüger alle auffliegen, dass sie erwischt werden, die ganzen Betrüger und die korrupten Leute, dass sie auffliegen, dass sie abgesetzt werden und dass ganz neue, gute, Herr, ehrbare Leute in die Positionen gesetzt werden. Ehrbare Leute. Leute, die du berufen hast. Leute, die du eingesetzt hast. Und so setze ich jetzt die Salbung frei auf den Berufenen,
Die Salbung des Berufenden. Jesus ist der Berufende, setzt sich frei auf denen, die berufen sind, für Regierungsgewalt. Die Salbung wird freigesetzt, so wie Samuel den David salbte, der zum König Israels wurde. Da werden die Leute jetzt hervorgeholt. So wie David von der Weide erst kommen musste, weil die anderen alle nicht tauglich waren oder nicht berufen waren, so kommen die richtigen Leute jetzt hervor. Und ich preise dich, Jesus, du bist das Haupt. Du bist das Haupt ihrer Macht und ihrer Gewalt. Und alles muss sich dir beugen. Und wir rühmen dein Blut, Herr, weil dein Blut, das ist vergossen zur Vergebung der Sünde der Welt, so ist dein Blut auch für unsere Nation vergossen, Herr. Und so rühmen wir dein Blut vergießen über Deutschland, über den Menschen hier, über all denen, die sich in diesem Land aufhalten. Herr, und in der Schrift heißt es, dass die Blätter vom Baum des Lebens zur Heilung der Nationen sind. Also nehmen wir diese Blätter vom Baum des Lebens in Anspruch zur Heilung für unsere Nation, zur Heilung für die ganze Nation, für jeden Einzelnen, der da dazugehört. Die Salbung, die auf diesem Baum des Lebens ist, auf diesen Blättern vom Baum des Lebens. Preis und Ehre dir, Jesus. Herr, und lass Christen aufstehen, lass Gesalbte aufstehen. Lass Gesalbte aufstehen mit der Wahrheit des Evangeliums. Und das falsche, das verwässerte, verdrehte Evangelium, dass das weggewaschen wird. Dass Menschen gerettet werden. Gerettet, befreit und geheilt und gesegnet. Dein Volk, dass dein Volk groß wird, Herr. Das heißt einmal, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich preise dich, Jesus. Ich glaube, du hast ein großes Volk in Deutschland, Herr. Ein großes Volk, weil du in dieser Nation schon öfter gewirkt hast, Herr. Ich glaube, es ist wieder Zeit, Jesus, dass wieder eine neue Welle deiner Herrlichkeit über dieses Land hinweggeht. Deine Herrlichkeit, Jesus. Nicht der Satan soll sein Werk tun, sondern das Werk deiner Herrlichkeit. Das Werk deiner Herrlichkeit. Lobpreis und Ehre dir, Jesus. Lobpreis und Ehre. Und wir vertrauen auf dich, Herr. Wir vertrauen auf den König der Könige, den allmächtigen Gott, dem, den der Vater alle Macht im Himmel und auf Erden übertragen hat. Dem vertrauen wir. Ehre dem Lamm Gottes.